Heute ist Montag, der 13. Juli. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen vor allen Dingen im Tech-Sektor Abgabedruck und hier bei den Halbleiter-Aktien, die bereits über Nacht in Asien schwächer tendierten. Der südkoreanische Kospi verlor nahezu 9% mit SK Hynix 17% im Minus nach dem erfolgreichen Börsengang an der Wall Street am vergangenen Freitag. Halbleiteraktien also unter Druck, obwohl Taiwan Semiconductor gute Juni-Absatzzahlen gemeldet hat. Und Apple verklagt OpenAI. Man habe systematisch Firmengeheimnisse gestohlen. Man verlangt hier Schadensersatz. Abgesehen davon strebt man eine einstweilige Verfügung an, um mögliche Hardware von OpenAI zu blockieren. OpenAI also unter einem schlechten Stern. Sam Altman und Elon Musk liefern sich auf X außerdem eine ziemlich dreckige Schlammschlacht. Ansonsten ziehen die Ölpreise an nach den jüngsten Vorfällen zwischen dem Iran und den USA am Wochenende. Und morgen früh vor dem Opening der Wall Street werden die Verbraucherpreise gemeldet. Apple übrigens ist auf der Gewinnerseite, profitiert von einer Kaufempfehlung der Citigroup. Hier wird das Kursziel auf $365 angehoben. So, Guys, einen schönen guten Morgen. Ihr merkt es schon, ich hechel so ein bisschen und hinke ein bisschen hinterher, weil wir mal wieder eine solche Flut an Nachrichten haben zum Handelsauftakt mit der Klage von Apple gegen OpenAI. Im Fokus hier der Vorwurf, man habe systematisch Firmengeheimnisse gestohlen. Ich gehe gleich nochmal auf die Details ein. Auf jeden Fall liefert das Elon Musk mal wieder eine wunderbare Basis, um sich eine Schlammschlacht mit Sam Altman zu leisten. Auf X postet Musk, Scam Altman is super good at scamming. In anderen Worten, Sam Altman sei vor allem in einem gut, nämlich darin, Betrügereien umzusetzen. Sam Altman erwidert daraufhin auf X, dass, Homeboy, also Elon Musk, du bist doch derjenige, der Anlegern versucht, die Idee zu verkaufen, kurzfristig Data Center im All zu starten. Elon Musk darauf wieder, well, du kannst deinen Parole Officer gerne mal fragen, ob du zuschaust, wenn wir die ersten Data Center ins Weltall schießen, nach dem Motto, wenn du dann mal im Knast bist, kannst du bei Freigang gerne mal vorbeikommen. Also es ist immer herrlich, wenn man sieht, wie kindisch sich diese Milliardäre quasi in aller Öffentlichkeit streiten. In der Zwischenzeit steigt Apple, wir haben heute Morgen Kursziele, die bei der Citigroup auf $265 angehoben werden. Und ich will ganz kurz mal auf die Klage eingehen, denn worum es hier letztendlich gesehen geht, Apple verlangt hier von OpenAI letztendlich gesehen nicht nur Schadensersatz für angeblich gestohlene Daten. Der Konzern versucht OpenAIs potenzielle iPhone-Rivalen, also einen potenziellen iPhone-Rivalen im Prinzip auszuschalten, bevor das erste Gerät überhaupt erst auf den Markt kommt. Da liegt eigentlich für OpenAI das größere Risiko, gerade unter dem Aspekt, dass man ja wohl anscheinend Anfang kommenden Jahres auch einen Börsengang plant. Also ganz kurz zu den Vorwürfen von Apple. Der Konzern verklagt also OpenAI, dessen Hardware-Tochter sowie frühere Apple-Mitarbeiter Tang Tan und Chang Liu wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen angeprangert werden. Man behauptet, dass mittlerweile etwa 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI arbeiten und dass einige dieser Apple-Mitarbeiter unmittelbar vor Vorstellungsgesprächen bei OpenAI schon begonnen haben, vertrauliche Daten von Apple quasi zu sichern und abzufotografieren, um die dann letztendlich gesehen an OpenAI weiterzugeben. Hier geht es also darum, nicht nur Schadensersatz zu erlangen. Im Wesentlichen versucht man dadurch einen potenziellen neuen Wettbewerber auf der Hardware-Seite auszuschalten, denn Apple strebt eine einstweilige Verfügung an und will nach eigenen Angaben zügig einen entsprechenden Antrag stellen. Wenn also das Gericht diesem Antrag folgen sollten, könnten OpenAI daran gehindert werden, bestimmte vertrauliche Informationen zu verwenden oder Teile seines Hardware-Programms überhaupt erst weiterzuentwickeln. Also man wirft sich hier ordentlich Steine in den Weg. Sam Altman, dessen Image ja ohnehin schon angekratzt wurde durch die Klage von Elon Musk. Insofern ganz egal, ob diese Klage von Elon Musk gegen Sam Altman nun Erfolg hat oder nicht. Aber die Tatsache, dass Elon Musk diese Klage gegen Altman eingereicht hat, und da ging es ja letztendlich gesehen um den Vorwurf, in die Irre geführt worden zu sein. OpenAI sollte einen gemeinnützigen Gedanken verfolgen und nicht den Gedanken eines For-Profit-Unternehmens. Und immer wieder wird Sam Altman angekreidet, im Prinzip unlauter vorgegangen zu sein. Und damit, ganz egal, wie das Verfahren von Musk endet, also er hat ja nun im Prinzip schon den Kürzeren gezogen, aber zu guter Letzt ist das Image von Sam Altman angekratzt. Jetzt kommen Apple um die Ecke, auch mit schweren Vorwürfen gegen Sam Altman, und wieder ist das Image von ihm und letztendlich gesehen dann auch von OpenAI mit angekratzt. Und wir hatten übers Wochenende auch ganz interessante Berichte, diese Spekulation, OpenAI könne eine Beteiligung an Washington verschenken, an den Staat. Man munkelt ja so 5% seien in der Diskussion. Das ist erstmal nur Spekulation, um das nochmal zu betonen. Aber der eine oder andere sagt, well, die Tatsache, dass OpenAI darüber nachdenkt, könnte auch ein Signal sein, dass die finanzielle Lage des Konzerns langfristig eben doch gefährdet ist. Und umso besser, dann von Beginn an letztendlich gesehen den Staat gleich mit zu beteiligen an einem so hoch unprofitablen Unternehmen und den Staat und damit letztendlich gesehen auch den Steuerzahler mit in die Verpflichtung zu nehmen, der dann ja an diesen großen Verlusten erstmal auch mit beteiligt ist. Also ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass diese Klage von Apple ja relativ wenig Öffentlichkeit bekommt. Es ist vor allen Dingen mal gar nicht so sehr die Schadensersatzforderung, die im Fokus steht, sondern wir sehen hier vor allem, dass Apple sehr aggressiv vorgeht, um einen potenziellen Wettbewerber zu blockieren.
Werbung.
Ja, beim Trading an der Börse gibt es ja nun immer Bewegung. Wie man darauf reagiert, well, das ist die eigene Entscheidung. Und gerade aktive Trader wissen, bei jeder Entscheidung zählt nicht nur, was man handelt, sondern auch wie und wo man handelt. Es braucht die richtigen Funktionen. Denn was bringt jetzt der richtige Trade, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Genau da setzt mein heutiger Werbepartner an, TradeGate Direct. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt, also für Anleger, die direkten Marktzugang, Kontrolle und Transparenz wollen. Ihr handelt dort direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, ohne Intermediäre. Gerade in volatilen Märkten ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen, detaillierte Performanceberichte und ein wirklich breites Angebot an handelbaren Wertpapieren. Und das Trading selbst ist dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Was ich persönlich spannend finde, TradeGate Direct wurde von Börsenprofis gebaut für aktive Trader mit Fokus auf professionelle Infrastruktur und präzise Ausführung. Wer sich das genauer anschauen will, ein Depot könnt ihr in wenigen Minuten eröffnen. Den Link zu TradeGate Direct findet ihr wie immer in den Shownotes. Die Aktie selber, Apple, ist heute Morgen im Plus. die Citigroup hebt das Kursziel auf $365 an. Man glaubt, dass Apple in der Lage sein wird, in einem Markt, der insgesamt an Schwung verliert, Stichwort Smartphones, kühlen ja anscheinend ab, aber trotzdem dürfte Apple Marktanteile ausweiten. Abgesehen davon dürfte man durch die jüngsten Preisanhebungen, die man auf breiter Front umgesetzt hat, auch gesunde Margen melden. Das ist natürlich so ein bisschen Catch-22, denn wenn die Margen hochgehen, ne, weil die Geräte teurer werden, ist auf der Schattenseite immer auch die Frage, wird das letztendlich gesehen, die Verkaufsvolumen belasten. Aber das scheint den Analysten nicht wirklich zu stören. Die Aktie lief ja letzte Woche auch ausgesprochen gut. Er müsste vom Marktwert, wenn ich mich jetzt nicht irre, mittlerweile auch Nvidia quasi eingeholt haben und kurz vor davor stehen, Nvidia im Marktwert sogar zu überholen. Also Apple heute Morgen wieder mit auf der Käuferseite. Und ansonsten, wir hatten letzte Woche schon über die Halbleiter- und Memory-Werte gesprochen, die am Freitag ein richtiges Kursfeuerwerk hingelegt haben. BTIG hatte gemahnt, dass diese Rallye nicht von Dauer sein würde, dass wir einen Bounce sehen von der 50-Tages-Linie, aber dass der letztendlich gesehen scheitern dürfte. Und dass zu guter Letzt der SOX Semiconductor-Index nochmal 20-25% korrigieren sollte. Es gibt jedenfalls Muster, die darauf deuten, also dass die Risiken hier zugenommen haben. Das waren die Warnungen vom BTIG letzte Woche. Heute sind es vor allem die Halbleiterwerte, die unter Abgabedruck stehen. Wir haben das schon in Asien gesehen, Kioxia minus 13%, Samsung minus 10%, SK Hynix minus 17%. Das war, wenn ich mich nicht täusche, einer der schlechtesten Handelstage für SK Hynix in vielen, vielen Jahren. Am Freitag der sehr erfolgreiche Börsengang an der Wall Street und natürlich auch ein Zeichen, wie unglaublich viel Euphorie in diesem Markt drin ist. Nach wie vor, wir hatten am Dienstag die Rekordzuflüsse in das SOX Semiconductor ETF. So hohe Zuflüsse, wie wir an einem einzelnen Handelstag noch nie gesehen haben. Das ETF gibt es immerhin schon seit über 25 Jahren. Auch die gehebelten ETFs auf den Semiconductor Index hat erhebliche Zuflüsse gesehen. Und parallel haben wir diesen unfassbar erfolgreichen Börsengang von SK Hynix gehabt. $200 Milliarden Kaufinteresse. $27 Milliarden hat man dann eingespielt, siebenfach überzeichnet, sehr schöne Rallye auch am Freitag, 13% im Plus geschlossen, die Aktie, und jetzt, wie gesagt, über Nacht deutlich runter. Und SK Hynix hat in den letzten 12 Monaten einen Kursanstieg von 640% gesehen. Jetzt der Börsengang an der Wall Street und am Freitag dankend aufgekauft. Die Zahlen, die Fundamentaldaten, die wir über Nacht auch bekommen haben von Taiwan Semiconductor, sind nach wie vor auch ausgesprochen gut, das muss man sagen. Taiwan Semiconductor hat im Vergleich zum Vormonat, was die Umsätze betrifft, also im Vergleich zum Mai, über 6% Wachstum, 68% Umsatzsprung im Vergleich zum Vorjahr. Und die gesamten Quartalszahlen für Q2 werden im Wochenverlauf gemeldet, genauso wie die Zahlen von ASML. Und hier wird wirklich entscheidend sein, wie reagieren zu guter Letzt die Aktien. Beat und Raise ist eigentlich die Basisannahme, aber wie wird die Reaktion dieser Aktien ausfallen? Das wird dann sehr wichtig sein für den weiteren Kursverlauf dieses Sektors in den nächsten Wochen und Monaten. So, und wir haben diese Woche natürlich ein ganzes Geschwader an Nachrichten, die auf uns zukommen, wenn wir uns den Wochenverlauf mal anschauen. Wir haben unter anderem die Verbraucherpreise morgen früh, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir haben den Rechenschaftsbericht von Kevin Warsh, der neue Fed-Chef vor dem Repräsentantenhaus und Senat, Dienstag und Mittwoch. Wir haben dann die Erzeugerpreise am Mittwochmorgen, das Beige-Book, also ne, Regionalbericht der 12 Notenbanken in den USA. Auch am Mittwoch Einzelhandelsumsätze, dann am Donnerstag Verbrauchervertrauen am Freitag und eine Riesenflut an Ergebnissen. Die Banken wie immer mit dem Startschuss morgen früh, Bank America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo. Wir haben dann am Mittwochmorgen BlackRock, wir haben Morgan Stanley und am Donnerstag die US Bank Corp und State Street und Truist Financial am Freitag. Außerhalb des Finanzsektors haben wir im Wochenverlauf einmal Johnson & Johnson am Mittwochmorgen. Und Mittwochabend dann United Air, Delta Air hatten wir ja schon, die Zahlen waren gut, die Aussichten auch, die Aktie war trotzdem auf der Verliererseite. Wir haben am Donnerstag dann noch GE, wir haben United Health, das wird viele von euch wahrscheinlich auch interessieren, weil die Aktien von United Health ziemlich gut gelaufen sind in den letzten Monaten. Die Zahlen werden Donnerstag vor dem Opening gemeldet und Donnerstagabend dann Netflix. Und bei Netflix haben wir heute wieder, finde ich, ganz spannende Analystenkommentare, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. So, bevor ich auf die Verbraucherpreise blicke, die morgen früh gemeldet werden. Wir haben in Sachen Iran ein solches, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschwader an Nachrichten wieder über das Wochenende gehabt. Der Iran erklärt die Straße von Hormuz geschlossen. Die Amerikaner erklären die Straße von Hormuz geöffnet. Der Iran hat schon wieder ein Handelsschiff beschossen. Die Besatzung musste das Schiff dann auch evakuieren. Daraufhin haben die USA wieder den Iran angegriffen. Wir sehen wiederum vom Iran vermehrt Angriffe auf andere Länder in dieser Region. Wir hatten am Samstag Gespräche im Oman, die eigentlich ganz gut verlaufen sind, nur und dann letztendlich gesehen am Samstagabend wieder Angriffe des Iran zu sehen auf, wie gesagt, dieses Handelsschiff in der Straße von Hormuz. Der Stressfaktor bleibt hier ausgeprägt und die Ölpreise sind heute Morgen auf der Gewinnerseite, ziehen also weiter an. Der Grundtenor der Wall Street bleibt trotzdem, dass man auf eine Einigung hofft. Helfen tut's heute sicherlich nicht. Und ich möchte nochmal betonen, weil man das immer öfter liest bei uns an der Wall Street, vergesst nicht die Situation mit Russland und der Ukraine. Man liest aktuell in den letzten Tagen immer wieder, dass die Risiken hier eventuell noch unüberschaubarer sind als zum Thema Iran. Reuters berichtet heute Morgen, dass nach den wiederholten Angriffen der Ukraine auf die Energieinfrastruktur Russlands mittlerweile nur noch 65% der landesweiten Benzinnachfrage gedeckt werden können. Parallel liest man bei Bloomberg, dass China erneut Russland davor warnt, Nuklearwaffen gegen die Ukraine einzusetzen. Und ihr wisst selber, in den letzten Tagen gab es immer wieder auch Spekulationen, dass Putin, der mit dem Rücken an der Wand steht, gereizt ist, verletzt ist und dementsprechend, also nicht natürlich nicht die Person, sondern ihr wisst, was ich meine, verletztes Tier muss man immer vorsichtig sein, weil die angriffslustig sind, könnte hier eine Provokation der NATO bevorstehen. Das sind Berichte, die man aktuell immer wieder liest, aber die heute und auch in den letzten Tagen natürlich noch keine so große Rolle an der Wall Street gespielt haben. Es ist nur, wie gesagt, dieses geopolitische Barometer, das man hier Stück weit aus dieser Perspektive mit im Hintergrund behalten sollte. So, ansonsten das Thema Einzelmeldungen und Verbraucherpreise. Lasst mich kurz das Thema Verbraucherpreise ansprechen. Die Wall Street rechnet ja immer noch, wenn man sich die Marktpreise anschaut, dass wir ins Jahresende hineingehend um die 35, 40 Basispunkte an Zinsanhebungen sehen sollten. Das ist die Marktbepreisung aktuell. Goldman Sachs sieht das anders. Goldman Sachs geht eher davon aus, dass die Zinsen unverändert bleiben in diesem Jahr, dass das also letztendlich wieder gesehen aus dem Markt gepreist werden dürfte. Die Optionsmärkte signalisieren übrigens für den morgigen Handelstag eine Schwankung im S&P 500 von etwa 0,8%. Da hat man sich quasi mal die Tage angeschaut, an denen die Verbraucherpreise gemeldet werden. Historisch betrachtet sehen wir an diesen Tagen eine Schwankungsbreite im S&P von etwa 0,6%. Jetzt liegen wir also bei knapp 0,8%. Und ich schaue mir die Schätzungen hier mal an vom Konsens und von Goldman Sachs. Und das müsste eigentlich eher dafür sprechen, dass die Daten im Rahmen, wenn nicht sogar ein bisschen niedriger ausfallen werden als die Konsensschätzungen der Wall Street. Die Kerninflation soll im Vergleich zum Vormonat laut Konsens um 0,2% gestiegen sein. Bei Goldman Sachs rechnet man mit 0,17%. Das rundet man dann immer auf, so kommt man dann auf die 0,2%. Aber laut Goldman liegen wir also von so einen Tacken drunter, aber die Zahl, die dann ausgewiesen wird, ist dann immer noch 0,2%. Die Gesamtinflation dürfte wegen der gesunkenen Energiepreise sogar gesunken sein. Ein Minus von 0,1% wird hier erwartet. Klar, Kerninflation ist exklusive Nahrungsmittel und Energie. Ne, die Gesamtrate beinhaltet dann die Inflationskomponente, also die Energiepreise. Und dementsprechend also könnten wir hier sogar ein Minus sehen von 0,1%. Ja, je nachdem, wie die Daten ausfallen, ist vor allen Dingen die Reaktion der langlaufenden Renditen entscheidend. Wir sehen, dass im kurzen Bereich, im zweijährigen Bereich, die Renditen heute weiter steigen. Im langen Ende heute bei den Zehnjährigen sehen wir trotz der gestiegenen Ölpreise eigentlich eine recht stabile Entwicklung. Wir sind bei den zehnjährigen Renditen jetzt heute Morgen, naja, bei 4,59%. Im Tief heute Morgen waren wir bei etwa, wo waren wir heute Morgen noch? Lass mich mal ganz kurz schauen. Im Tief waren wir bei etwa 4,57%, 4,56%. So, also, ich bin noch ein bisschen später dran. Die Wall Street hat gerade aufgemacht. Ich bin noch mitten im Marktbericht drin, will ihn jetzt auch kurz noch zu Ende bringen und möchte jetzt von den Verbraucherpreisen, die morgen früh gemeldet werden, nochmal auf die Unternehmensmeldungen zurückkommen, auf die Analystenkommentare. Wir haben also Taiwan Semiconductor mit an sich fundamental guten Nachrichten. Die Umsätze donnern weiter nach oben. Wir haben SK Hynix am Freitag gehabt, da hat der CEO nochmal betont, die Angebotsengpässe werden im kommenden Jahr noch schlimmer ausfallen. Die Defizite dürften bis 2030 anhalten. Das spricht fundamental eigentlich auch immer noch für die Branche. Und der Vorstand von CXMT, großer Memory-Produzent in China, der ja kurz vor dem Börsengang steht, dort betont, dass die Balance, also die Machtkräfte jetzt zugunsten Chinas kippen. Also hier sieht man sich jetzt zunehmend im Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten. So, ansonsten haben wir noch, was haben wir ansonsten noch? Meta haben wir am Freitag noch unter den Gewinnern gehabt. Die AI-Initiativen haben sehr viel Lob geerntet bei Meta in den letzten Handelstagen. Man betont, dass Meta deutlich ernster genommen werden sollte, was das LLM-Modell betrifft gegenüber Anthropic und OpenAI. Und also hier vor allen Dingen Ende letzter Woche sehr, sehr gute Nachrichten.
Werbung.
Ja, beim Trading an der Börse gibt es ja nun immer Bewegung. Wie man darauf reagiert, well, das ist die eigene Entscheidung. Und gerade aktive Trader wissen, bei jeder Entscheidung zählt nicht nur, was man handelt, sondern auch wie und wo man handelt. Es braucht die richtigen Funktionen. Denn was bringt jetzt der richtige Trade, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Genau da setzt mein heutiger Werbepartner an, TradeGate Direct. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt, also für Anleger, die direkten Marktzugang, Kontrolle und Transparenz wollen. Ihr handelt dort direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, ohne Intermediäre. Gerade in volatilen Märkten ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen, detaillierte Performanceberichte und ein wirklich breites Angebot an handelbaren Wertpapieren. Und das Trading selbst ist dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Was ich persönlich spannend finde, TradeGate Direct wurde von Börsenprofis gebaut für aktive Trader mit Fokus auf professionelle Infrastruktur und präzise Ausführung. Wer sich das genauer anschauen will, ein Depot könnt ihr in wenigen Minuten eröffnen. Den Link zu TradeGate Direct findet ihr wie immer in den Shownotes. Ganz kurz noch zu Mattel, ganz anderes Thema, Spielzeugkonzern, ihr alle kennt ihn, das Anlegermagazin Barron's, also nicht ihn, sondern den Wert. Das Anlegermagazin Barron's äußert sich optimistisch zu der Aktie, weil wir immer mehr Activist-Investoren haben, also institutionelle Investoren, die jetzt hier mit involviert sind, um Mattel wieder auf den Wachstumspfad zurückzuführen. So, also das vielleicht noch am Rande erwähnt, ganz kurz nochmal, ASML, die Zahlen werden am Mittwoch gemeldet, Taiwan Semiconductor wird dann am Donnerstag gemeldet. Ja, zu guter Letzt noch ein Blick auf die Analystenkommentare heute Morgen, Apple habe ich schon angesprochen. Ich finde es ganz interessant, dass die defensiven Werte jetzt so ein bisschen mit im Fokus stehen. Heute eine Biogen zum Beispiel wird auf Kaufen aufgestuft bei Truist Financial. Das Kursziel steigt auf $235. Das hängt unter anderem mit der Pipeline an neuen Medikamenten zusammen. Kommende Woche werden wohl neue Daten geliefert und jetzt wird es wieder, ne, Koch macht Medizin. Ist immer schwer zu erklären, worum es da eigentlich geht. Biogen 080 Data Presentation auf der AAIC-Konferenz. Jetzt habt ihr alles verstanden, aber ich habe es zumindest richtig kommuniziert. Und Phase 3 Pipeline mit dem Litifilimab. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt einige Medikamente in der Pipeline, die in der klinischen Testphase entweder in der zweiten oder dritten sind, die wohl recht vielversprechend sind. Abgesehen davon sagt Truist Financial, die Aktie sei Chance-Risiko auch mittlerweile attraktiv. Nach dem De-Risking, was heißen soll, die Aktie ist hier in den letzten Wochen eher zurückgelaufen. American Express bei JP Morgan wird als Kursziel wuchtig angehoben auf $400. Die Aktie wird mit einer leichten Prämie gehandelt im Vergleich zu anderen Werten in diesem Sektor, was allerdings auch angebracht sei aufgrund der defensiven Natur, wenn man sich die Umsatzzusammensetzung von American Express anschaut. Also JP Morgan stuft den Wert hier weiter mit Kauf. Ein Cloudflare. Hier steigt das Kursziel auf $300 bei TD Cowen. Aktie wird mit Kauf empfohlen und man geht davon aus, dass die Umsätze sehr stark wachsen werden, 30% im Vergleich zum Vorjahr. Bei Coinbase senkt BTIG das Kursziel auf $260. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung und man sagt, die Aktie hat 18% verloren seit Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal aufgrund der niedrigen Volumen im Kryptobereich. Das zweite Quartal, die Ergebnisse hier könnten allerdings besser ausfallen als befürchtet. So, Bernstein zu Delta Air. Die Aktie war ja nach Bekanntgabe der an sich guten Zahlen und rosigen Aussichten unter Druck, wird bei Bernstein aber weiterhin empfohlen zum Kauf und überdurchschnittlicher Performer. Das Kursziel steigt von 93 auf $106. Ja, wir haben Disney mit in den Schlagzeilen, damit komme ich dann auch gleich zu Netflix. Sehr gemischte Reaktion. Wir haben das Brokerhaus Benchmark, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Einfluss an der Wall Street, aber der Wert wird hier zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von $115. Man sagt, dass das lineare Fernsehgeschäft weiterhin unter Druck steht. Und die Performance der Filmsparte ist nach wie vor volatil. Der langfristige Wert bei Disney liegt zunehmend im Bereich der Monetarisierung der Verbraucher, im Bereich Physical und also im Bereich der Digitalwirtschaft und der physischen Wirtschaft. Damit sind im Prinzip die Erlebnisparks mit gemeint. Die Experiences, also die Erlebnisparks, werden zunehmend das Ertragsfundament, naja, als ob das jemals anders gewesen wäre. Und der Streaming-Bereich geht jetzt in die Phase der Monetarisierung hinein. Das größte Upside hat der Sportsender ESPN. So, Wells Fargo senkt das Kursziel, liegt aber mit $125 über dem Kursziel von Benchmark. Auch hier wird der Wert mit Kaufen eingestuft. Ich muss sagen, ich finde die Kommentare von Wells Fargo spannender als die von Benchmark. Und man sagt, man könnte ein Anstiegspotenzial von 40% entschlüsseln bei der Aktie, wenn Disney letztendlich die Entscheidung trifft, sich stärker wieder zu fokussieren auf die Bereiche Erlebnisparks, also Intellectual Property und Theme Parks Experiences und weniger darauf, jetzt die gesamten Distributionswege auch mit zu dominieren letztendlich die Distribution auch mit zu besetzen, erhöht das Risiko auf der Ertragsseite. Wenn man hingegen sich auf die stärkeren Assets fokussieren würde, refokussieren würde auf Intellectual Properties und auf die Erlebnisparks, dann könnte hier sehr viel Wert freigesetzt werden. Finde ich ganz interessant. Da denkt der Analyst laut. Ob das Management das ähnlich sieht, bleibt natürlich dahingestellt. Oppenheimer senkt übrigens heute die Kursziele für Netflix auf $100. Und nochmal, $100 wäre schön. Die Aktie ist bei was, 76, $75 um den Dreh. Das Kursziel lag vorher bei 120. Da hat der Analyst daneben gelegen. Und der Analyst bleibt dabei immer noch eine Kaufempfehlung. Irgendwann wird er auch recht haben. Man betont also, dass Netflix eine sehr niedrige Bewertung ausweist. Und aufgrund der niedrigen Kursgewinnverhältnisse wird der kurzfristige Gegenwind im Bereich der Werbebuchungen und der eher flauen Zuschauerzahlen reflektiert. Die Bedenken, was die Zuschauerzahlen betrifft, also die Bedenken, dass sich das zu schleppen entwickelt, seien überzogen. Man habe höhere Werbepreise, die man durchsetzen kann. Man hat mehr Inhalte, die in Kürze auf den Markt kommen. Und verbesserte Margen und das Abonnenten, das Abonnenten-Engagement sei letztendlich gesehen recht widerstandsfähig. Also hier bleibt der Analyst bei der Empfehlung. Ich muss sagen, und da habe ich heute Morgen auch mal für mich persönlich zugegriffen, finde die Kommentare von Goldman Sachs zu NIO ganz spannend. Und am Rande bemerkt, das soll natürlich keine Kaufempfehlung sein. Ich sage, denk gerade nur mal laut, dass ich das für mich auch ganz spannend fand. Ne, also bitte, ne, rennt mir da nicht hinterher. Auch ich vernichte mein Geld gelegentlich. Ne, da müsst ihr also aufpassen, macht eure eigenen Hausaufgaben. Also Goldman Sachs äußert sich zu NIO, dem chinesischen E-Auto-Konzern. Die Aktie wird von Halten auf Kaufen aufgestuft. Das Kursziel $7. Würde bedeuten, über 40% Kursanstiegspotenzial, vorausgesetzt natürlich, wenn Goldman Sachs recht behält. Man betont, dass NIO das stärkste Volumenwachstum ausweist, abgesehen davon auch im Premium-Segment ist, was Margen betrifft. Goldman Sachs glaubt, dass der Turnaround von NIO in diesem Jahr erfolgreich verlaufen wird, auch mit der bevorstehenden Markteinführung der zwei neuen Modelle, der ES8 und der ES9. Das also nur am Rande erwähnt. Und damit bin ich dann auch durch für den Bericht heute. Wir müssen uns alle diese Woche anschnallen. Ne? Es wird sehr spannend, es wird volatil mit den ganzen Inflationsdaten, dem Startschuss der Berichtssaison, und die Banken müssten eigentlich überwiegend gute Zahlen melden. Wir haben die Tech-Ergebnisse, ASML, Taiwan Semiconductor, also wilder Ritt, und wie gesagt, der Rechenschaftsbericht von Kevin Warsh vor dem Repräsentantenhaus und Senat, dazu noch das Thema Iran. Also wird eine volatile Woche. Ich wünsche euch einen guten Start jedenfalls. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.